Jelle hier zu begrüßen. Am frühen Morgen ja, ist auch noch am Anfang der Vorlesungsreihe. Ich hoffe, das Interesse ist weiterhin so hoch. Mit denen der Internist, der Pädiater zum Beispiel zu tun hat, kommt es sehr schnell häufig zu einer metabolischen Störung des Säurebasenhaushalts im Sinne der Azidose sehr häufig, die man dann mit entsprechenden Abdruckwertsanalyse auch überwachen kann. Andere Einsatzgebiete sind jetzt mehr, das andere war ja mehr so akutmedizinisch, hier sind jetzt chronisch Patientenbehandlungssituationen dargestellt, hier rechts zum Beispiel bei der Dialysepatientin, die eine chronische Niereninsuffizienz hat. Wie Sie wissen, hier ist ein ganz wesentliches Regulationsorgan für den Säurebasenhaushalt, vor allen Dingen durch aktive Säureausscheidung und Bicarbonatrückgewinnung. Das ist eben halt häufig bei Dialysepatienten beeinträchtigt und dann gehört es typischerweise zur Überwachung von Dialysepatienten eben auch eine Blutgasanalyse immer wieder durchzuführen, um diese Nierenfunktionsvorteile. Oder hier eben das andere wichtige Organ, die Lunge. Hier jetzt mal dargestellt eine Patientin bei einer sogenannten Body-Plethysmographie, ist also wo eine Untersuchung, wo hier die intratorakalen Gasvolumina und die Atemwegswiderstände erfasst werden. Um die Lungenfunktion wirklich umfassend zu beurteilen, macht man auf jeden Fall hier auch eine arterielle Blutgasanalyse. Aus diesen Beispielen sehen Sie jetzt, welche Fachrichtungen besonders intensiv sich mit Blutgasanalytik praktisch auseinandersetzen. Das sind vor allem die internistischen Fächer, entsprechend die pädiatrischen Fächer. Das sind dann auch die operativen Fächer, Chirurgie, Anästhesiologie beispielsweise. Die haben sehr viel mit Blutgasanalysen praktisch dann zu tun. Jetzt kommen wir nochmal kurz einen Rückblick auf physiologische Gegebenheiten. Die zentrale Größe, die im Säurebasenhaushalt eigentlich reguliert wird, ist der extrazelluläre pH-Wert. Und Sie sehen das hier in diesem Farbspektrum mal dargestellt. Das ist ja in einem sehr engen Bereich konstant gehalten, damit sozusagen der Stoffwechsel richtig funktioniert, Enzyme richtig funktionieren. Das ist hier grün markiert, 7,36 bis 7,44. Es gibt dann natürlich bei einer Azidose pathologische Abweichungen des pH-Werts nach unten. Im Grunde müsste man hier sozusagen hier in Gelb anfangen und dann immer mehr Orange reinmischen, bis hinter ein so niedriger pH-Wert erreicht ist, mit dem ein Leben überleben letztendlich nicht mehr möglich ist. Also man geht da von einem pH-Wert 6,8 aus, wenn solche Werte erreicht sind, ist ein Überleben eigentlich nicht mehr möglich. Im Alkalosebereich kann man auch circa 7,8 als Grenze annehmen. Diese pH-Wert-Angaben beziehen sich auf das Blut. Dort wird der pH-Wert typischerweise gemessen. Selten messen wir den Urin-pH. Im Urin haben wir leicht saure Verhältnisse bei einer Mischkost. Es gibt also eine leichte überschießende Protonausscheidung. Aber Sie sehen ja, dass es ja eine dekadische Größe ist, ist das also deutlich eine geringere Protonenkonzentration, eine deutlich höhere Protonenkonzentration gegenüber dem Blut. Also niedriger pH-Wert, entsprechend höhere Protonenkonzentration. Im Darm haben wir leicht alkalische Reaktionsverhältnisse. Das kommt durch den Bicarbonatgehalt des Darminhalts, überwiegend über den Pankreassaft sozusagen hergestellt. Und sehr azide Werte haben wir im Magen. Also das sind extrem niedrige pH-Werte durch die Salzsäure, die in der Magenschleimhaut direkt produziert wird. Dass man sich das klar macht, hat den Nutzen, dass man sagen kann, wenn Flüssigkeiten hier bei Krankheiten in abnormer Weise verloren gehen, zum Beispiel beim Durchfall, den Darminhalt verloren, dann resultiert eben ein Bicarbonatverlust und wir kriegen dann eine metabolische Azidose. Oder bei einem chronischen Erbrechen würde man eben eine metabolische Alkalose entwickeln durch diesen massiven Säureverlust. Hier ein Dia, wo wir nochmal zusammenfassend uns den Säurebasenhaushalt angucken. Zielgröße im extrazellulären Raum, wir messen also hier im Blut, ist der pH-Wert 7,4. Der wird belastet, zwar durch die tägliche, ganz normale Säureproduktion, Säure fällt an, im Eiweißstoffwechsel und im Phospholipidstoffwechsel. Dort werden dann als Säureäquivalente Phosphate und Sulfate gebildet. Vor allen Dingen CO2 entsteht bei der Metabolisierung von Kohlenhydraten und Fett. Das sind sozusagen Säureäquivalente, die ja diesen pH-Wert verändern würden. Was steht der pH-Wert Veränderung entgegen. Zunächst mal der wichtige Mechanismus der Puffung. Und wir unterscheiden dabei hier zwei grobe Puffersysteme. Das sind die Bicarbonatpuffer und es ist die Nicht-Bicarbonatpuffer. Hier intrazellulär vor allem wichtig, dass Hämoglobin und Phosphate, die sind hochkonzentriert in der Zelle, extrazellulär hochkonzentriert sind Eiweiß. Die Konzentrationsverhältnisse dieser beiden Puffersysteme sind ungefähr 50-50, also gleichwertig von der Konzentration. Jedoch ist das Bicarbonatpuffersystem deutlich physiologisch wichtiger. Warum? Weil die Komponenten dieses Puffersystems aktiv durch den Organismus verändert werden können, nämlich durch die Lungen- und die Nierenfunktion. Wir sehen, dass hier CO2, was ja das Korrelat der Kohlensäure ist, im Bicarbonatpuffersystem, sehr in großen Mengen, molaren Mengen hier pro Tag ausgeschieden werden kann. Das gilt jetzt für eine normale Stoffwechsellage. Habe ich jetzt eine vermehrte Muskelarbeit, sozusagen ganz besonders viel CO2 auch anfällt, kann das natürlich durch Ventilationsstreifen nochmal deutlich gesteigert werden, im Sinne einer Kompensation. Die Säureausscheidung, die sozusagen die Protonen betrifft, die nicht abgeatmet werden können, man redet da von sogenannten fixen Säuren, die werden eigentlich nur über die Niere abgegeben. Und obwohl das jetzt quantitativ 60 gegen 24.000, sag ich mal, relativ bescheiden aussieht, ist es dennoch völlig klar, wenn diese Nierenfunktion gestört ist, dass man letztendlich schwer krank wird und sich eine schwere metabolische Azidose entwickelt. Die Niere kann den Zellstoffwechsel ihrer Tubuluszellen so adaptieren, dass bei einer vermehrten Säurebelastung, zum Beispiel die Bicarbonatrückgewinnung gesteigert werden kann, die Ammoniogenese gesteigert werden kann und die aktive Protonensekretion. Das ist also hier jetzt zusammengefasst der Säurebasenhaushalt. Dann auch noch eine Reminiszenz an die Vorklinik. Hier beschreibt man den quantitativ ein Puffersystem mit der Henderson-Hassel-Gleichung. Sie kennen ja die allgemeine Formel und die leitet sich aus dem Massenwirkungsgesetz ab. Das heißt, wenn man jetzt hier für das Bicarbonatpuffersystem konkret die Konzentration für Bicarbonat und Kohlensäure einsetzt, Kohlensäure wird immer gerne als PCO2 ausgedrückt mit dem Löslichkeitskoeffizienten multipliziert, dann ergeben sich halt diese konkreten Verhältnisse. Bei einem ausgeglichenen Respirationslager haben wir ein PCO2-40 und da haben wir diese Konzentrationsverhältnisse bei einem physiologischen pH-Wert. Wenn man das jetzt sozusagen vereinfacht darstellt, diese Formel mit den physiologischen Komponenten, dann kann man sagen, ein Zähler dieses Quotienten steht ein Marker für die Nierenfunktion und im Nenner ein Marker für die Lungenfunktion. Was messen wir jetzt nun bei einer Säure-Base-Blutgasanalyse? Wir messen zunächst mal den pH-Wert mit Elektrode und wir messen den Partialdruck für Kohlendioxid. Nach Henderson-Hassel-Weich habe ich also zwei von drei Größen bestimmt, die dritte wird dann einfach gerechnet. Und diese berechnete Größe nennt man konkret das aktuelle Bicarbonat. Wie Sie sehen, gibt es auch noch eine andere Bicarbonatgröße, die man Standard-Bicarbonat nennt. Warum gibt es dann diese Unterscheidung? Weil das aktuelle Bicarbonat leider einen kleinen Schönheitsfehler hat für die Diagnostik. Denn das aktuelle Bicarbonat ist bei veränderter Lungenfunktion nicht nur Ausdruck für die Nierenfunktion, sondern eben auch für die blutchemisch gebildete, das blutchemisch gebildete Bicarbonat, das aus der Dissoziation der erhöhten Kohlensäure dann entsteht. Und das ist diagnostisch natürlich nicht so vorteilhaft, da ich jetzt nicht genau sagen kann, ist jetzt die Bicarbonaterhöhung respiratorisch oder und renal oder metabolisch bedingt. Ich möchte am liebsten als Diagnostiker eine Größe haben, die sozusagen unabhängig ist von der Respirationslage. Und da wird man beim Bicarbonat, Standard-Bicarbonat fündig, weil da immer, sozusagen egal wie die konkrete Situation beim Patienten ist, so getan wird, bei den Standardbedingungen, PCO2 40, als ob die Lunge normal arbeiten würde. nicht also unter den Standardbedingungen ein erhöhtes Bicarbonat habe, dann deutet das auf eine Alkalose hin, wenn der pH-Wert erhöht ist, oder auf einen Kompensationsversuch bei einer respiratorischen Azidose. Ich kann alternativ zum Standardbicarbonat genauso gut die Basenabweichungen nehmen. Das ist einfach eine andere Berechnungsart. Da fragt man sich sozusagen, wie viel im Blut, das unter Standardbedingungen äquilibriert ist, an Säure oder Base hinzugefügt werden muss, um einen physiologischen pH-Wert von 7,4 zu bekommen. Deswegen ist bei einer ausgeglichenen Säure-Basen-Situation dieser Wert mit geringfügigen Abweichungen um 0 Millimol pro Liter. Haben wir unter Standardbedingungen Base hinzuzufügen, um einen pH-Wert von 7,4 zu bekommen. Das heißt, wir haben dann einen Basenmangel, negative Base-Exzesswerte, dann deutet das eben auf eine metabolische Azidose hin. Und umgekehrt bei der Alkalose bei hohen Basenabweichungswerten. Ja, wir haben jetzt uns auf die Säure-Basen-Parameter kurz gezogen, aber in der Burkhardts-Analytik macht man eigentlich typischerweise weitere Untersuchungen, nämlich auch der Sauerstoffstatus mit einem Lipidem. Und der wichtigste Einzelparameter für den Sauerstoffstatus ist der PO2-Sauerstoffbazalwert. Was sagt er aus? Er sagt aus, wie gut wird in der Lunge tatsächlich Sauerstoff ins Blut aufgenommen aus der Alveolarluft. Und Sie wissen aus der Physiologie, dass dieser Prozess von vielen Variablen abhängig ist, zum Beispiel von dem Gehalt der Einatmungsluft an Sauerstoff, der sogenannten respiratorischen Sauerstofffraktion, von den Ventilationsprozessen, die zum Beispiel im Asthmatiker gestört sein können, durch eine Obstruktion, oder sie können gestört sein, können durch eine Lungenfibrose im Sinne der Restriktion. Diffusionsstörungen können auftreten, wenn die Diffusionsstrecke vergrößert ist, zum Beispiel bei einem Patienten, der ein Lungenödem entwickelt hat, toxisch oder durch Herzfunktionsstörungen, Insulininsuffizienz. Oder wenn es zu einem sogenannten Ventilations-Perfusions-Mismatch kommt. Das heißt, wir haben Lungenareale, die zwar ventiliert, aber nicht mehr durchblutet sind. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel eine Lungenembolie. Dann merke ich das eben daran, dass der PO2-Wert eben abfällt und in kritische Bereiche absinken kann. Als Parameter global für den Sauerstofftransport im Blut kann ich die Sauerstoffkonzentration im Blut bestimmen. Und das ist jetzt hier in etwas komplexer Term, da brauchen wir jetzt gar nicht auf die genaue Mathematik achten. Es soll nur hier jetzt erstmal ganz einfach dargestellt werden. Rot ist der große Anteil des chemisch gebundenen Sauerstoffs, an Hämoglobin nicht gebunden. Und hier in Violett dargestellt ist sozusagen der physikalisch gelöste Sauerstoff. Der spielt in der Regel kaum eine Rolle, außer in Situationen, wo man mit extrem hohen Sauerstoffdrucken beatmet, zum Beispiel in einer Überdruckkammer. Dann werden sehr, sehr hohe PO2-Werte erzielt und dann spielt das eine gewisse physiologische Rolle, zum Beispiel beim CO-Exekierten, wenn man den dann in eine Überdruckkammer bringt. Das Wesentliche für die Physiologie ist allerdings der rote Anteil. Und gucken wir uns ganz kurz die Komponenten an, die da eine Rolle spielen. Natürlich der Gehalt an Sauerstoffträgern, gemessen am HB-Wert, der in der Blutgruppenanalyse bestimmt wird. Dann muss ich wissen, wie diese Hämoglobin-Moleküle tatsächlich mit Sauerstoff beladen sind. Denn nicht alle Moleküle tragen tatsächlich Sauerstoff. Nur ein gewisser Anteil, der durch die Sättigung ausgedrückt wird. Und dann gibt es noch eine Komponente, die in vielen Fällen vernachlässigbar ist, aber in bestimmten Situationen, wenn zum Beispiel Rauchintoxikationen sind, also Rauchgasvergiftung oder zum Beispiel Medikamentenvergiftung, die das Hämoglobin oxidieren, so Methemoglobin, die muss man dann berücksichtigen, weil dann diese Fraktion der Dyshämoglobine, die also keinen reversiblen Sauerstofftransport mehr möglich machen, angestiegen sind. Da ist eine Frage.
Ja. Ein Gas oder eine Flüssigkeit macht die Einheit der Röhre, wo es ja eigentlich nicht so wichtig sind.
Sie messen im Vollblut, ich gehe jetzt später noch auf die Messtechnik ein, mit Elektroden den Sauerstoffverzerrer.
Was bedeutet der Partialdruck innerhalb der Flüssigkeit?
meinen Sie damit? Das ist der Antrieb, warum überhaupt, also dass es zu einer Oxygenierung kommt, ist Physik. Und Physik wird getrieben durch Partialluftdifferenzen. Von der alveolaren Luft zu der zum Partialluft im sauerstoffarmen Blut. Das ist deswegen der Unterschied zur Sauerstoffkonzentration. Ja, Sie können unter Umständen einen sehr guten Partialdruck haben, PO2, wenn kein HB da ist, hat man trotzdem einen massiven Sauerstoffmangel. Das ist genau jetzt durch diesen Punkt hier nochmal klar gemacht. Wir gehen jetzt sozusagen gedanklich weiter. Wir haben den Sauerstoff aufgenommen in den Lungenkapillaren, wir haben ihn transportiert durch das Gefäßsystem. Jetzt muss der Sauerstoff an den peripheren, nicht sauerstoffverbrauchenden Zellen abgegeben werden. Und da wissen Sie, dass das eine komplizierte Beziehung ist, sozusagen, zwischen dem Hämoglobin und der Sauerstoffbindung. Sie sehen hier die sogenannte S-förmige Sauerstoffbindungskurve. Wenn der Partialdruck für Sauerstoff im Blut ansteigt, nimmt natürlich die Sättigung zu, aber eben nicht linear, sondern in dieser S-förmigen Kurve. Das ist zunächst mal schon mal eine Komplexität, weil Sie sehen, dass hier große PO2-Zuwächse nur eine ganz geringe Zunahme der Sättigung bewirken werden. Richtig gut entladen werden die Hämoglobinmoleküle hier, wenn man in ein Gebiet mit niedrigem PO2 kommt, wie es in dem lösen Gefäßbereich der Fall ist. Dort geht eben von dem Hämoglobin dann massiv die Sauerstoffmoleküle ab. Die Lage dieser S-förmigen Kurve ist zudem noch nicht konstant, sondern wird hier durch wesentliche physiologische Variablen modifiziert. Das ist die berühmte Links- und Rechtsverschiebung der Sauerstoffbindungskurve. Zahlreiche Physikumsfragen ranken sich darum, aber in der Praxis spielt das eben natürlich auch eine Rolle. Der Intensivmediziner der fragt sich zum Beispiel, wie ist die Sauerstoffaffinität meines transfundierten Hämoglobins, wenn ich den Patienten Erythrozytenkonserven gebe. Erythrozytenkonserven sind, wenn sie alt sind, arm an 2-Bisphosphoglycerat. Das heißt, das bedeutet HB-Kosmetik relativ gesehen, weil dieser HB-Anstieg nicht mit einer gleichwertigen Verbesserung der Sauerstoffversorgung einhergeht, weil die Sauerstoffaffinität des alten Konservenbluts eben entsprechend etwas ungünstiger ist. Deswegen beim Schwerkranken, massiv transfundierten Patienten werden vor allem frische Blutkonserven eingesetzt, um diesen Effekt möglichst gewinnen zu halten. So, dann kommen wir zur Messtechnik. Wie misst man denn eigentlich die Sättigung? Die Sättigung im einfachsten Fall wird berechnet aus dieser Sauerstoffbindungskurve. Wenn man hier den PO2 misst, dann geht man in einfachen Blutgasgeräten einfach so, dass man sagt, mit Standardkurven sozusagen der Sauerstoffbindungskurve und dann liest man eben aus der Kurve ab, was da für eine Sättigung entspricht. Sie können sich vorstellen, dass das in bestimmten Situationen, die hier zum Beispiel genannt sind, dann zu einer Fehlbeurteilung führt. Eine echte Messung der Sättigung ist dann möglich, wenn ich eine sogenannte Mehrwellenlängenfotometrie mache. Und sowas findet in den größeren Blutgasgeräten statt. Sie sehen hier die sogenannten Absorptionsspektren von verschiedenen Hämoglobinfraktionen. Damit meine ich jetzt das desoxygenierte, nicht sauerstofftragende Hämoglobin, das O2HB, das hier zum Beispiel da ist. Sie sehen aber auch Dyshämoglobine wie das COAB mit einer nur minimal verschobenen, mit einem minimal verschobenen Spektrum, was ein Problem in der Messtechnik sein kann. Jedenfalls durch diese Multiwellenlängenfotometrie, da wird hier das Spektrum sozusagen komplett abgefahren in einem Blutgasgerät, kann dann mathematisch genau auf die Anteile der jeweiligen Hämoglobin-Fraktion zurückgerechnet werden und dann hat man eine sehr exakte Bestimmung der Sättigung. Da wir jetzt in der Blutgasanalytik häufig das Szenario der Akutmedizin haben, wie eingangs dargestellt, sollte man durchaus auch hier eine Orientierung haben, wie die Werte der Blutgasanalyse normal sind. Diese sind natürlich jetzt vereinfachte Angaben für einen erwachsenen Patienten, der Pädiatrie oder in anderen Bevölkerungsbereichen, aber sowas muss man sozusagen im Hinterkopf haben, damit man schnell auch eine Analyse des Blutgehörse durchführen können, eine Bewertung. Kommen wir jetzt im Weiteren mal zu den eigentlichen Störungen, die mit solchen Blutgehörsanalysen jetzt erfasst werden können. Und zwar kann man diese Störungen einteilen, ganz einfach, erstmal in die primäre Änderung, gibt es ein zu viel an Säure oder ein zu viel an Basen, dann habe ich entweder eine Azidose, die wesentlich häufiger in der Klinik vorkommt, seltener hingegen sind die Alkalosen. Die nächste Frage, wenn ich festgestellt habe, dass überhaupt so eine Störung vorliegt, ist die Frage der Ursache. Die Ursachen werden grob eingeteilt in die respiratorischen Ursachen, also alles, was mit dem Atmungssystem zu tun hat, und in die metabolischen Ursachen. Die metabolischen Ursachen sind per Definition alle nicht-respiratorischen. Dazu zählen also das, was man unter metabolisch im eigentlichen Sinn verstehen würde, Stoffwechselkrankheiten, wie zum Beispiel Diabetes mellitus, Nierenfunktionsstörungen, Leberfunktionsstörungen, auch Medikamenten, Einnahmen zum Beispiel, die zu einer Veränderung der Säure-Basen-Situation führen. Und dann gibt es letztendlich noch die kombinierten Störungen, die zum Beispiel bei einem Schockpatienten, der verunfallt ist, auftreten können. Der hat vielleicht einen Volumenmangelschock, also eine Ursache für eine metabolische Azidose, hat vielleicht aber auch Frakturen im Thorax, sodass er vielleicht eben in der Atmung entsprechend eingeschränkt ist. Und wäre das eine kombinierte respiratorische, metabolische Störung. So, das nächste, was man dann noch zu beurteilen hat, ist es zu einer Kompensation gekommen. Wie gesagt, die Kompensation wäre ja eigentlich die physiologische Reaktion bei einem Anfall von Säure, zum Beispiel im Stoffwechsel, würde die Lunge vermehrt ventilieren im Sinne der kompensatorischen Erhöhung des Erniedrigung des PCO2 und damit sozusagen der pH-Wertanhebung. Dieses findet in der Anpassung des Respirationssystems recht schnell statt. Es geht innerhalb von Sekunden, Minuten los, wenn also eine primär metabolische Störung vorliegt und ist nach Stunden voll ausgeprägt. Das Problem wäre, wenn eine primär respiratorische Störung vorliegt, die Lunge also zunächst betroffen ist, die metabolische Anpassung, die Kompensation, die braucht Tage, bis sie wirklich zum Greifen kommt. Das heißt, bei einer akuten respiratorischen Azidose erwarte ich eigentlich keine Veränderung der metabolischen Parameter. Erst zu einem späteren Zeitpunkt werden die dann kommen. Ja, Sie können sich vorstellen, dass man mit diesen Parametern, die ich bisher jetzt genannt hatte, schon eine grobe Einteilung sicherlich machen kann. Was liegt da für eine Störung vor, eine respiratorische Azidose, eine metabolische. Wenn dann Kompensationsmechanismen greifen, es wird immer komplizierter dann in der Bewertung und die Frage ist dann, kann man immer eindeutig entscheiden, ob eine Kompensation auch adäquat ist oder liegt vielleicht ein Hinweis vor, dass eine kombinierte Störung da ist. Und in solchen Fällen ist es hilfreich, wenn man auch solche Nomogramme sozusagen konsultieren kann. Die werden übrigens von manchen Blutgasgeräten auch wahlweise dann direkt angezeigt. Hier sehen Sie ein Koordinatensystem, wo der PCO2-Druck ansteigend aufgetragen ist gegen die Bicarbonat-Konzentration. Sie sehen jetzt hier in der Diagonalen laufen pH-Wertlinien, also hier in der Diagonalen, der Nullpunkt quasi durchläuft, ist der physiologische pH-Wert 7, 4. Die Alkalosen liegen nach links oben, die Azidosen nach rechts unten. Und was dieses Diagramm jetzt im Kern aussagt, ist, die reinen Störungen, die man sich sozusagen akademisch beschreiben kann, chronische respiratorische, akute respiratorische Azidosen, das sind Wertveränderungen nur in diesen hell markierten Feldern. Alles, was jetzt hier in diesen Bereichen dazwischen liegt, sind kombinierte Störungen. Es kann also, wie gesagt, hilfreich sein, dass man überhaupt eine Kombination, eine kombinierte Störung erkennt, weil man ja sonst sehr komplexe Rechenexempel anstellen müsste, ist das jetzt eine adäquate Kompensation, dafür gibt es dann Faustformen oder nicht. Hier kann man es eben grafisch einfach erfassen. Kommen wir zunächst mal zu den Azidosen, deswegen natürlich, weil die jetzt die führende Störung, die häufigste Störung ist. Was ist denn auch das Problem einer Azidose? Ich habe hier mal drei große Bereiche abgegrenzt, die dafür sprechen, dass eine Azidose nicht förderlich ist. Zunächst mal die Auswirkung auf den Herz-Kreislauf. Wir haben eine negativ-inotrophe Wirkung. Wir haben eine ungünstige Wirkung auf die Gefäßreaktivität gegenüber Vasokonstriktiva, zum Beispiel kritische Laminen. Bei einer schweren, sich akut entwickelnden Azidose bemerkt der Anästhesist, dass die Katecholamine nicht so wirken, wie bei einem physiologisch ausgeglichenen Sauropasa-Haushalt. Deswegen wird man bei einer akuten, schweren metabolischen Azidose auch Pufferungsmaßnahmen machen, um diese Gefäßreaktivität wieder anzuheben, um den Schock behandeln zu können. Durch Azidose nimmt die Nierendurchblutung ab. Man kann also durch eine Azidose sich bis in ein Nierenversagen bringen. Im Stoffwechsel beobachten wir vor allen Dingen den Anstieg der Kaliumionen. Das ist ein Austauschmechanismus, wo intrazelluläre Kaliumionen in den extrazellulären Raum wandern und im Gegenzug Protonen, die im Überschuss bei der Azidose vorhanden sind, in die Zelle hinein. Es wird eine diabetesähnliche Stoffwechsellage produziert, also eine Insulinresistenz, und es kommt bei einer chronischen Azidose zu einer Demineralisierung des Knochens, also Kalziumverlust aus dem Knochen. Im ZNS-Bereich können wir neurologische Funktionsstörungen wie Ödem und Krämpfe beobachten. Also das sind je nach Ausprägung der Azidose unter einer schwerwiegenden Folge. Fangen wir jetzt zunächst mal mit der metabolischen Azidose an. Das ist die häufigste Form der Azidose. Die metabolische Azidose hat einen Überschuss an fixen Säuren. Die führt dazu, dass der Basenexzesswert niedrig ist, oder so könnte ich paarweise auch sagen, der Standard-Bicarbonatwert ist niedrig. Das führt in der Regel erstmal zu einem niedrigen pH-Wert, nämlich dann, wenn das akut ist, dann ist noch keine Kompensation respiratorisch da, wenn die Respiration dann durch vermehrte Abatmung von CO2 den pH-Wert wieder ansteigen lässt, dann kann das bis zu einer völligen Angleichung an Normalitätsverhältnisse des pH-Werts kommen. Dann spricht man in dem Fall von einer vollkompensierten Störung. Die metabolische Azidose hat drei Hauptpathomechanismen, die ich hier jetzt in kurzem ansprechen möchte. Das eine ist die sogenannte Additionsazidose. Den Begriff kann man sich dadurch klar machen. Addition heißt, es gibt ein zu viel an Säureproduktion im Organismus oder an Säurezufuhr. Das kann ja auch sozusagen von exogenen Säure kommen, über eine Vergiftung beispielsweise. Typische Situationen sind die Ketoazidose, die zum Beispiel beim Insulinmangel Diabetes, bei einem Leisteninsulinmangel Diabetes auftreten kann. Sowas kann in der extremen Hungersituation als Hungerketose auftreten. Es kann beim Alkoholiker in der Ketoazidose ausgelöst werden. Die Laktatazidose oder Lattazidose, sagen manche auch, tritt auf in Situationen, wo es eine Minderversorgung von der Gewebe mit Sauerstoff gibt und daher eine anaerobe Glykolyse stattfindet. Also typische Situation wäre der Schockpatient. Oder eben Vergiftungssituationen, wo exogene Substanzen in größerem Maße konsumiert werden, die im Organismus zu Säuren metabolisiert werden. Typisches Beispiel die Alkoholvergiftung. Und Alkohol muss nicht immer zum 2H5OH sein, das kann auch mal Methanol sein. Als Ersatzalkohol gerne genossen oder Propylenglykol hatten wir auch schon mal einen Patienten mit Sterilium, also Konsumierung, die dann entsprechend natürlich auch eine metabolische Azidose auslösen kann. So, hier steht jetzt ein Begriff unten, was da nochmal charakteristisch ist im Labor. Bei diesen sogenannten Additionsazidosen haben wir eine vergrößerte Anionenlücke. Was ist die Anionenlücke? Das gucken Sie bitte sich hier erstmal dieses Säulenmodell an. Die Anionenlücke ist eine Rechenkonstruktion. Man guckt sich an im Extrazellulärraum, wie ist die Konzentration des wichtigsten Kations, Natrium, im Verhältnis zu den wichtigsten gemessenen oder bestimmten Anionen. Wir bestimmen das Chlorid und wir bestimmen das Bicarbonat. Hier das aktuelle Bicarbonat. Ja? Und dabei kommt eine Differenz zustande. Natürlich heißt das nicht, dass wir Kationen im Überschuss haben, dann haben wir natürlich Elektroneutralität, aber das sind hier die mit diesem kleinen roten Feld markierten Proteinanion, Sulfate, Phosphate. Die sind alle normalerweise in recht niedrigen und konstanten Konzentrationen vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt Normalwerte hier einsetze, dann habe ich da typischerweise so eine Differenz von 12 Millimol pro Liter. Bei der Additionsazidose treten jetzt ungewöhnlich viele Säureanionen auf. Ketonkörper können das sein, Laktat und so weiter. Die treten in relevanten molaren Konzentrationen auf. Das bedeutet, diese rote Säule steigt an, das Bicarbonat wird ja durch Pufferung weniger und das Chlorid bleibt gleich. Und das ist das, was man mit der vergrößerten Anionenlücke dann erfassen kann. Die vergrößerte Anionenlücke ist also ein Hinweis auf einen Additionsmechanismus von Säure bei einer metabolischen Acidose. Wenn es Addition gibt, gibt es auch Subtraktion. Ja, so ist es. Die Subtraktionsacidose entsteht eben durch den Plateau-Mechanismus, dass Bicarbonat verloren geht. Bicarbonat kann verloren gehen enteral. Hier sind typische Situationen dargestellt, explizit nochmal erwähnt. Auch die Diabö, Darmsaft, ist eben alkalisch reagiert. Oder es kann renal verloren gehen. Proximal tubuläre Acidose, das ist eigentlich was Selteneres, wo ein genetischer Defekt dazu führt, dass die Bicarbonatresorption hier massiv im proximalen Hirntubulus normalerweise stattfindet, nicht mehr vernünftig passiert. Das heißt, wir haben dort also eine massive Bicarbonatausschaltung im Urin. Oder es gibt bestimmte Medikamente, wie die Carbamazepine, die Augenärzte nehmen sowas zum Beispiel gerne, um einen Glaukomanfall zu behandeln, weil dann die Kammerwasserproduktion damit reduziert werden kann. Solche Medikamente können als Nebenwirkung eben diesen Bicarbonatverlust machen und dann eben zu einer Subtraktionsacidose führen. Bei dieser Form der Subtraktionsacidose ist kennzeichnend, dass diese Anionenlücke, die wir ja gerade kurz beschrieben haben, hier eben unauffällig ist. Und das kann mathematisch nur dann sein, wenn statt des erniedrigten Bicarbonats das Chlor angestiegen ist. Ja, das Chlor ist bei diesen typischen Formen der Subtraktionsacidose hyperchlorem, also kompensatorisch wird das Chlorid erhöht. Dadurch ist diese Differenz in dieser Formel gleich. Das meine ich, dass da verloren, Subtraktion, es geht Bicarbonat verloren. Durch den Darminhalt, der alkalisch reagiert, geht Bicarbonat verloren. So meine ich das. So, die dritte systematische Form sozusagen der Acidose ist die Retentionsacidose. Wir haben nicht den Verlust an Alkalisubstanzen, wir haben nicht ein zu viel an Säurebildung. Wir werden die normal gebildete Säure nur nicht adäquat los. Das passiert vor allem dann, wenn die Niere nicht normal arbeitet. Also Nierenversagen, akutes oder chronisches Nierenversagen. Speziell gibt es auch wieder genetisch vermittelte Erkrankungen dann im distalen Tubulus, wo praktisch diese aktive Protonensekretion dann nicht klappt. Denken Sie aber auch an die wichtige Hormonstörung eines Morbus Addison, beispielsweise einer Unterfunktion der Nebennierenrinde, wo eben die minerale Corticoid-Wirkung reduziert ist. Denn das ist ja ein typischer Mechanismus. Wir haben also da eine verschlechterte Protonenausscheidung. Ja, was ist dann im Labor auffällig? Wir messen zwar im Blut die klassische Acidose, niedrige pH-Werte. Wenn alles mit der Niere in Ordnung wäre, dann würde die auch jetzt einen stark sauren Urin ausscheiden. Aber genau das funktioniert ja hier nicht richtig. Deswegen haben wir einen schwach sauren oder vielleicht sogar alkalisch reagierenden Urin in dieser Situation. Das ist ein typisches Hinweiszeichen. Kommen wir jetzt nach der metabolischen Acidose als wichtigster Form zur respiratorischen Acidose. Bei der respiratorischen Acidose ist der Pathomechanismus, dass zu wenig geatmet wird im Verhältnis zur CO2-Produktion. Das nennt man alveoläre Hypoventilation. Konsequent bedeutet das immer, der CO2 ist dann stark erhöht. Das führt dann zur Acidose, pH-Erniedrigung, und ich hatte schon gesagt, eine akute respiratorische Acidose hat keinen veränderten Base-Exzess, da findet keine Kompensation statt. Bei einer chronischen respiratorischen Azidose, denken Sie mal an einen COPD-Patienten, da finden wir sehr wohl dann auch sehr deutlich erhöhte Bicarbonat-Werte, B6S-Werte, und das kann auch zu einer Vollkompensation für einen normalen Herzwert. Typische Situation, wo die respiratorische Azidose auftritt, zum Beispiel wenn der Atemantrieb durch eine zerebrale Blutung, Hirndruckanstieg verhindert wird. Oder wenn Sie eine neuromuskuläre Störung haben, da gibt es natürlich jetzt viele, viele Möglichkeiten. Ich habe ja ein Beispiel rausgegriffen, Myasthenia gravis, eine Autoimmunerkrankung, wo Antikörper gegen den Acetylcholin-Rezeptor gebildet werden und damit die neuromuskuläre Signalübertragung gestört ist, die Atemmuskelschwäche, dadurch atemresistenter Patient. Oder hier jetzt den Situationen, die sind der Chirurg vielleicht antrifft, oder Unfallchirurg, hier so dritten Serumfaktor, hier sehen Sie praktisch, die Lunge ist kollabiert und sehen hier einen massiven Erguss. Das ist natürlich eine massive Einschränkung der Atmung mit einer restriktiven Störung folgen. Oder hier eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung bei einem Emphysem-Patienten, wo kaum noch Lungengewebe zu sehen ist. Und dann ist das alles sichtbar in einem sehr hohen CO2-Wert. Kommen wir ganz kurz noch zur gegenteiligen Störung im Sauerbasenhaushalt. Das ist dann ja die Alkalose. Auch hier wieder zunächst mal die Frage, warum ist denn eine Alkalose überhaupt gefährlich? Ja, weil sie dazu führt, dass die freien Calcium-Ionen abfallen. Die freien Calcium-Ionen fallen deswegen ab, weil ja Proteine Puffereigenschaften haben. Und bei einer Alkalose werden die verstärkt deprotoniert. In die frei gewordenen Bindungsstellen geht das Calcium, das ja zweifach positiv geladen ist, vermehrt ran. Das bedeutet, die freien Wirkkonzentration sozusagen der Calcium-Ionen sinkt. Und das ist ganz erheblicher Grund für eine neuromuskuläre Übererregbarkeit. Das kann dazu kommen, dass der Patient spontan krampft. Man nennt das dann ein Tetanie-Syndrom. Wenn das nicht spontan passiert, dann kann man sozusagen so eine Verkrampfungssituation bei einer ärztlichen Untersuchung auslösen bei den entsprechend disponierten Patienten, dass man hier zum Beispiel Blutdruckmanschette aufpumpt und der Patient dann diese Geburtshelferhand entwickelt, so nennt man das, also diese völlig verkrampfte Position eigentlich. Das sind verschiedene Trigger, die man da klinisch testen kann, Faciales anklopfen und so weiter. Das ist aber dann, wie gesagt, ein Kennzeichen dieser neuromuskulären Übererregbarkeit. Wir haben hier bei einer Alkalose häufig eine Hypokaliämie. Das ist der umgedrehte Mechanismus, wie wir ihn gerade besprochen haben, bei der Azidose, wo wir häufig eine begleitende Hyperkaliämie haben. Und da ja hier ein Bicarbonatüberschuss ist, ein Alkaliüberschuss, finden wir meistens im Urin dann einen alkalischen pH-Wert. So, wie sieht es hier aus? Hinsichtlich der Einteilung, wir haben metabolische Alkalose, da gibt es einen Überschuss an Basen, Base-Erhöhung, Base-Excess-Erhöhung. pH-Wert ist dann entsprechend auch erhöht, wenn keine respiratorische Kompensation ist. So was bedeutet denn in dem Fall respiratorische Kompensation? Dass der Patient weniger ventiliert, damit der PCO2 ansteigt. Das findet in gewissem Maße bei milden metabolischen Alkalosen auch so weit statt, dass sogar der pH-Wert normalisiert sein kann. Wenn die Alkalose stärker ausgeprägt ist, kann eine volle Normalisierung nicht erreicht werden, weil da praktisch ja mit der verminderten Ventilation irgendwann auch ein Sauerstoffversorgungsproblem auftritt und natürlich der Sauerstoffmangel ein überragender Atemantrieb ist. Das heißt, das tritt nur ein, wenn sozusagen eine geringgradige metabolische Alkalose vorhanden ist. Dann können milde CO2-Erhöhungen bis vielleicht zu einem pCO2 von 16 mm Ag erwartet werden. Pathomechanismen haben auch hier ganz ähnlich wieder den Verlust von Säure, dann sprechen wir von einer Subtraktionsalkalose. Wo geht denn Säure verloren? Das haben wir schon eingangs erwähnt, dann, wenn zum Beispiel Salzsäure aus dem Magen verloren geht. Typische Situation wäre das chronische Erbrechen. Denken Sie mal an Kinder, die eine Pylostenose haben, die haben also Neugeborene, die eine muskuläre Hypertrophie da haben, eine Pylose. Die haben also keine normale Nahrungspassage nach der jeder aufgenommenen Nahrung, erbrechen die sofort schwallartig. Und mit diesem schwallartigen Erbrechen wird eben viel Salzsäure verloren. Deswegen entwickeln die Kinder dann eine Subtraktion Flüssigkeit aus dem Magen, kann natürlich auch über Drainagen abgeleitet werden. Und der renale Säureverlust ist wahrscheinlich bei internistischen Patienten dann häufiger anzutreffen, vor allem bei Diuretika-Anwendung. Diuretika können da sozusagen zum Säureverlust führen. Und vor allem die Hormonkrankheit des Morbus Crohn, also wenn Sie so einen aldosteronbildenden Tumor in der Nebennierenrinde haben. Dann ist also eine überschießende mineralokortikoide Wirkung, die dann zu dieser Alkalose führt, durch Säureverlust. Letzte Form, ganz kurz hier noch angerissen, die respiratorische Alkalose, wo also eine inangepasste hohe Ventilation da ist. Das führt zu einer PCO2-Erniedrigung mit pH-Werterhöhung und kann bei einer chronischen Situation durch Base-Excess-Erniedrigung dann auch wieder kompensiert werden. Was Sie vielleicht kennen schon, ist sozusagen die akute respiratorische Alkalose, die zum Beispiel psychogen ausgelöst wird. Ja, als psychosomatisches Krankheitsbild. Der Patient empfindet Stress, hyperventiliert, so stark, dass es zu einer ganz starken akuten respiratorischen Alkalose kommt, mit der Gefahr der Minderdurchblutung des Gehirns, weil die Gehirngefäße sozusagen eng sich stellen, die sind CO2-reaktive. Es gibt natürlich auch die reflektorische gesteigerte Ventilation, hier das Bild jetzt eines einer Person, die einfach in extremer Höhenluft atmet. Und da sind natürlich niedrige PO2-Werte, die dann einen Atemantrieb reflektorisch machen. Pathologische Situationen wären zum Beispiel Situationen, wo das ZNS stark gereizt ist, die Meningen gereizt sind, zum Beispiel hier wie bei einem Leak vorgefunden, der jetzt exemplifiziert, wie bei einer Meningitis, also zahlreiche Lungenentzündungen und Meningokokken hier sichtbar. Oder, ich hatte es schon gesagt, bei einem Traumapatienten, der also initial exzitatorisch, also gereizt, eine Reizung des Atemzentrums haben kann und dann eben auch überventiliert. Das habe ich gerade schon besprochen und ich mache an dieser Stelle jetzt einen sogenannten Break, weil wir die Blutgasanalytik nochmal sehr ausführlich im Seminarform besprechen. Da gehe ich jetzt nochmal, Sie hatten ja auch gerade noch die Frage gestellt, ganz genau auf die Analytik ein und besonders auf die Präanalytik, also das, was man beachten muss bei der Probengewinnung, bevor man die eigentliche Messung macht, weil man da nämlich bei der Blutgasanalyse relativ viel falsch machen kann. Ja, Dankeschön.